Amos vor vielen Jahren gesprochen hast. Wir wissen, dass Himmel und Erde vergehen, aber deine Worte vergehen nicht. Und so wissen wir, dass dein Wort Gültigkeit hat bis heute. Wir wollen dich bitten, dass du, wie wir es gesungen haben, uns die Herrlichkeit des Christus vor Augen malst, auch in diesem Propheten, der so viel Schweres zu sagen hat. Und doch wissen wir, er hat den Sinn auf Christus und auf das Evangelium auszurichten und möchte sein, den Menschen damals und den Menschen heute das Heil anbieten. Danke. Danke ist, dass du den Grund dafür gelegt hast. Durch dein Menschwerden, dein Leben, dein Sterben, dein Auferstehen und deine Himmelfahrt. Amen. Ich möchte mit euch den Propheten Amos anschauen. Wir werden nicht, wie bei Obadja, den kompletten Propheten lesen. Das wird ungefähr eine halbe Stunde alleine zum Lesen gehen. Deswegen werden wir das überblicksmäßig machen. Und weil wir eine Bibelstunde haben und keine Predigt, dachte ich, es ist gut, am Anfang uns ein bisschen damit hineinzunehmen und herzuleiten, was der Rahmen ist, in den Amos hineinspricht. Und auch, weil es Amos selber tut, weil er selber sich einen Rahmen gibt, wie er zum Volk Gottes redet. Ich möchte die ersten zwei Verse lesen von Amos. Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat, in den Tagen Usias, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, der Herr wird von Zion her brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Da vertrocknen die Weideplätze der Hirten und der Gipfel des Karmels verdorrt. Dieser Amos, so heißt es hier, war Schafhüter. Später heißt es dann, dass er in Kapitel 7, dass er Schafhirtenbesitzer war. Und er kommt aus Tekoa. Tekoa ist ein Ort 16 Kilometer südlich von Jerusalem, also im Süden von Israel, im Stamm Juda hat er gelebt. Und er war wohl ein reicherer Mann, weil er hat Schafe gehabt. Das behaltet man im Hinterkopf, dass er nicht ganz der Arme war, weil das wird nachher in dem Buch immer wieder relevant werden. Genau, er war ein Schafshirte. Er war auch, so sagt er selber in Kapitel 7, er war kein professioneller Prediger. Er sagt, er war kein Prophetenschüler, er ist selber kein Prophet, sondern Gott hat ihn von seiner Arbeitsstelle weggerufen und dann in den Norden geschickt. Er hat in Bet-El gewirkt, das ist ein Ort im Norden von Israel, schauen wir uns nachher an, und dort hat ihn Gott hingeschickt. Und er hat vermutlich einen sehr kurzen Dienst gehabt, weil es heißt hier, er hat 2 Jahre vor dem Erdbeben gewirkt. Also er sagt nicht, ich habe 5 Jahre vorher angefangen, dann 2 Jahre vorher aufgehört, sondern er sagt, ich habe da 2 Jahre vorher gewirkt. Das heißt, er hat möglicherweise, Gott hat ihn gerufen, hat ihn dort ein halbes Jahr, ein Jahr hingeschickt, hat gesagt, verkündige du mein Wort und danach geh zurück zu deinem Beruf. So etwas Ähnliches erfahren wir auch hier, Sonntag zum Beispiel, es wird Anton hier predigen, der ist kein Schafhirter, sondern Lehrer, aber ist auch kein Professioneller und trotzdem Gott wirkt durch genauso solche auch. Gott wirkt durch seine Propheten, egal was für eine Ausbildung sie haben. Und so einer war dieser Amos. Und er hat, wie ich schon angedeutet hat, er hat im Nordreich gelebt, gewirkt. Das Land war geteilt. Und er hat eben nicht in seiner Heimat, sondern im Nordreich gewirkt. Wann hat er gewirkt? Hier dieser Text sagt 2 Jahre vor dem Erdbeben. Dieses Erdbeben, was damals geschehen ist, es wird in der Bibel noch einmal erwähnt, wir werden die Stelle gleich lesen. Es muss so prägnant gewesen sein, dass es bis über die Zeit vom Exil hin als das Erdbeben bekannt war. Das ist ein Riesenereignis gewesen, was damals das ganze Land erschüttert hat, das einfach von seiner Bezeichnung her schon bekannt gewesen ist. Und er hat eben kurz vorher gewirkt. Genau. Die Situation war möglicherweise diese, dass Amos dorthin gekommen ist, eben nach Bet-El, hat dort gepredigt und sie haben ihn dann vertrieben, das lesen wir in Kapitel 7, Und er ist zurückgegangen zu seinen Schafshirten und Maulbeerbäumen, steht dort. Und vielleicht haben sie ihn vergessen. Ihr kennt das aus dem Augen, aus dem Sinn. Und dann plötzlich fängt 2 Jahre später an, Gott die Welt zu schütteln und das Land zu erbeben lassen. Ein riesen Erdbeben. Was glaubt ihr, wie es den Menschen damals ging? Amos predigt immer wieder vom Erdbeben, wird es am Schluss sehen. Immer wieder sagt er, Gott wird die Welt schütteln. Die Leute haben das gehört und plötzlich bebt bei ihnen wirklich die Erde. Was war das für die damals ein Schreck zu sehen? Den, den wir vertrieben haben, der hat es vorher gesagt. Und nicht 40, 50 Jahre oder 100 oder 200, nein, sondern 2 Jahre vorher hat der gesagt, Gott wird die Erde erschüttern. Dieses Erdbeben allerdings ist nicht nur ein Hinweis dafür, dass er damals direkt für die Leute, die dort gelebt haben, gepredigt hat, sondern dieses Erdbeben, so erklärt uns später Sacharja, ist ein Vorbild für die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu. Und damit gilt dieser Text uns. Wir gehen mal in Sacharja 14. Wir haben es am Sonntag über Sacharja gehört, deswegen findet ihr es wahrscheinlich noch schnell. Der vorletzte im Alten Testament und da im letzten Kapitel. Da möchte ich mit euch die Verse 14, in Kapitel 14, die Verse 3 bis 6 lesen. Und dort sehen wir, dass Sacharja von diesem gleichen Erdbeben spricht. Sacharja 14, Vers 3. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jede Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten, nach Westen spalten, ein sehr großes Tal schaffen. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal der Berge wird bis Azal reichen. Und jetzt schaut mal, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen des Usia, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Also Gott, er spricht hier von der Wiederkunft. Der Herr wird seine Füße auf den Ölberg setzen und dann wird der Herr kommen mit den Heiligen. Und in diesem Zusammenhang sagt er, die Menschen werden sich genauso verhalten, wie damals zur Zeit von Usia, was ungefähr, habe ich vergessen, 600-700 Jahre vor Christus war, sagte, ihr werdet euch in gleicher Weise verhalten, ihr werdet fliehen vor dem Herrn. Und deswegen können wir sehen, die Botschaft von Amos ist ein Typus auf die Zeit bis zur Wiederkunft, weil Sacharja uns das so erklärt. Wir gehen zurück in Amos, darf er vielleicht heute ein Lesezeichen reintun, da werden wir immer und immer wieder zurückspringen und viel dort lesen. Dieses Erdbeben wird in Vers 2 weiter beschrieben und auch das gibt uns ein weiteres Indiz, wie die Botschaft von Amos zu verstehen ist. Also 2 Jahre vor dem Beben und er sprach, der Herr wird von Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen und so weiter. Dieses Erdbeben also wird ausgelöst durch das Brüllen des Herrn. Und auch dieses Brüllen, sagt uns Joel zum Beispiel, hat was mit der Wiederkunft zu tun. Schlagt mal eine Seite um in Joel 4, das ist direkt entweder die Seite davor oder die Seite nebendran. In Kapitel 4, die Verse 14 bis 16 möchte ich dort lesen. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt von Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Bergfestung für die Söhne Israels. Also hier der Tag des Herrn, wieder die Wiederkunft, wie sie beschrieben wird, und wieder mit dem Gedanken, der Herr wird von dort brüllen und die Erde erbeben. Genau die gleiche Wortwahl, wie sie Amos hat, hat sie auch Joel. Und es zeigt uns, wie lesen wir, in was für einen Rahmen setzen wir Amos? Wir setzen in den Rahmen, dass Amos unmittelbar zu seinen Volksleuten gesprochen hat, so wie ich zu euch heute rede. Aber Amos hat genauso eine Botschaft für die Zeit bis zur Wiederkunft, für die Zeit bis durch alle Zeit hindurch. Warum? Weil es Gott ist, der hier redet. Weil es Gott ist, der hier redet und es ist seine Botschaft. Im weiteren Rahmen, ich möchte daran nur erinnern, Jesus sagt, alle Propheten haben von mir gesprochen. Lukas 24, 44 und so weiter. Apostelgeschichte 3, wo es heißt, dass Gott durch den Mund all seiner Propheten vorher verkündigt hat, dass der Christus auf diese Weise leiden muss. Das ist auch ein weiterer Rahmen, den wir als Kriterium ansetzen. Ihr könnt heute, wenn ihr in einer Stunde hier rausgeht und sagt, haben wir die Botschaft vom gekreuzigten, auferstandenen Herrn Jesus Christus gehört? Wenn ja, dann haben wir das Buch Amos verstanden. Wenn nein, dann habe ich euch das Buch Amos nicht erklärt. Egal, wie viel ich erkläre, aber Jesus Christus sagt, das muss heute gepredigt werden. Das muss heute gepredigt werden. Genau, so lasst uns mit dieser Brille hineingehen in Amos und diesen Text lesen, weil es eben so viel ist. Ich werde manches nur anreißen, manches komplett überspringen. Ich werde bei Weib nicht alles lesen. Ich möchte aber versuchen, euch einen guten Überblick zu geben über dieses Buch. Einleitend sind die ersten zwei Kapitel. Und das ist das, was ich ganz am Anfang versucht habe, in unsere Zeit zu übertragen. Obwohl Amos an das Volk Israel spricht, hat er erstmal eine Botschaft an Damaskus. Schaut mal in Vers 3, da heißt es, so spricht der Herr wegen drei Verbrechen von Damaskus und wegen vier werde ich dich nicht rückgängig machen, weil, und dann kommt eine Sünde. Und bei Damaskus eben, weil sie Feinde mit Dreschschlitten überfahren haben. Also wir könnten heute sagen, Mähdrescher drüber gefahren sind. Richtig schrecklich, was sie damals getan haben. Und dann kommt er zu Gaza-Streifen kennen wir heute. Dann kommt er zu Tyrus. Tyrus ist eine große Handelsstadt im Mittelmeer, ein bisschen weiter nördlich wie Israel. Und diese drei sagt Gott, und ich werde euch richten, weil ihr seid böse. Es sind drei Städte, drei Völker, die überhaupt nichts mit Israel zu tun haben. Und danach nimmt sich Amos bzw. Gott drei Stämme vor, die Brüder von Israel sind. Wie meine ich das? Das ist unter anderem Edom. Und Edom geht auf Esau zurück. Dann ist es im Vers 13 Ammon. Und Ammon, die Ammoniter, die gehen auf Lot zurück. Genauso wie Moab, das ist der dritte. Und Esau und Lot in der Großfamilie von Israel, das passt damit hinein, oder in die Großfamilie von Abraham. Eben da entspringen sie. Und es ist eine Beziehung, die zu dem Volk Israel da ist. Und da übrigens bei Edom auch, warum ich vorher Abtreibung angesprochen habe, da wird beschrieben, dass sie Frauen aufschlitzen, um das Land zu erweitern. Was ist das anderes groß wie Abtreibung? Die gleichen Sünden, die da getan werden, eben von den Völkern, die eine Beziehung zum Volk Israel haben. Und der Kreis zieht sich noch weiter zusammen und in Kapitel 2, Vers 4 kommt Gott auf Juda zu sprechen. Und Juda ist es nicht mehr ein weitläufiger Verwandter, sondern Juda ist das Volk selbst. Das Volk hat sich geteilt und jetzt klagt Gott Juda an. Juda ist der eigentliche Kern, ist da, wo das Königshaus ist, da, wo der Tempel ist. Und Gott sagt, ich klage euch an. Warum? Weil ihr das Gesetz nicht gehalten habt. Und dann heißt es in Vers 5, in 2,5, und ich sende Feuer gegen Juda, dass die Paläste Jerusalems zerfrisst. Gott klagt dieses Volk an und sagt, ich klage euch an. Und dann, nachdem der engste Verwandte, der engste Bruder besprochen ist, kommt Amos jetzt dazu und klagt das Nordreich an, Israel, klagt es an und beschuldigt es, weil es Unrecht tut, weil es sich andere Altäre baut und so weiter. Ich denke, an der Stelle ist es kurz gut einzuhalten, kurz Pause zu machen. Und ich erzähle euch, wie es dazu gekommen ist, warum Juda und Israel getrennt sind, warum das zwei Völker sind. Ich nehme es an, aus 1. Könige 1, 1. Könige 12, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich werde es nur überfliegen. Das ist die Geschichte, der Bericht, als Salomo stirbt und sein Sohn Rehabeam wird nach ihm König. Aber Rehabeam ist ein böser König, der macht es dem Volk schwer. Das Volk sagt, hey, willst du auch Abgaben von uns wie Salomo? Und Rehabeam sagt, nein, nein, nicht wie Salomo, ich will mehr. Ich will es unterdrücken. Und dann sagen 10 von den Stämmen, okay, dann gehen wir weg. Und das ist eben alles außer, also es sind die Nordstämme, die dann weggehen und sagen, dann wollen wir nichts mehr mit sie zu tun haben. Da heißt dann, was haben wir für einen Anteil an David? Wir haben kein Erbe am Sohn Isai. Und so trennen sich viele 10 Stämme ab vom Süden und gehen und machen ihr eigenes Ding. Sie setzen dann den Jerobeam ein. Jerobeam heißt gleich wie der König in unserem Buch, aber es sind 2. Es gibt einen Jerobeam, der Erste, und den Zweiten. Wir haben den Ersten jetzt hier. Und die setzen den ein. Dieser Jerobeam kommt aus Israel, aber hat in Ägypten gelebt. Da können wir schon einschätzen, wie gut er ist. Und heißt es hier, so brach Israel mit dem Haus David bis zum heutigen Tag. Die sind nie wieder zusammengekommen. Und sie haben sich so abgespalten, so gab es 2 Königreiche. Die einen hatten immer nur schlechte Könige, das war der Norden, und die anderen hatten zum Teil gute Könige. Und der Norden hat noch was gemacht. Der Jerobeam hat gesagt, hey, wenn mir das Volk wegläuft, weil sie zu den Pilgerfesten nach Jerusalem muss, dann werden die dorthin, weil sie sehen, da ist der Tempel. Und dann denkt er sich, hey, ich baue selber einen Tempel. Und baut sogar 2 ein in Bet-El, das ist da, wo Amos wirkt, und ein in Dan. Und was macht er dort? Der baut dort goldene Kälber. Die kennen wir irgendwo her, oder? Der gräbt die aus und baut goldene Kälber. Und wisst ihr, was das sagt? Das sind deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Das ist genau das Gleiche wie das, was damals zum Volk Israel gesagt wird in 2. Mose 32. Genau das Gleiche. Und der frischt es wieder auf und baut die Götzen auf, obwohl Gott gesagt hat, in Jerusalem ist der Ort, wo ich angebetet werden möchte. Aber er sagt, und ich baue hier die eigenen Tempel und ich baue hier die eigenen Götzen und wendet sich damit ab vom Volk Gottes. Auch das wird wichtig, weil das ist eine Anschuldigung, die Amos immer und immer wieder an das Volk tut. Die Amos immer wieder an das Volk tut. Was ist die Botschaft von den ersten 2 Kapiteln? Gott sagt, egal ob völlig gottlosen Heiden oder in einer gewissen Beziehung noch zum Volk Gottes oder vielleicht sogar das Volk Gottes wirklich oder ihr abgefallenen Götzendiener, ihr alle habt eins gemeinsam. Ihr seid Sünder und absolut verdorben vor Gott. Wir können es anders übersetzen und anders sagen. Die, die noch nie was von Gott gehört haben, die ganz weit weg wohnen, sind Sünder vor Gott. Aber sie sind nicht anders wie die, die vielleicht christliche Eltern haben und die vielleicht christliche Ureltern haben, die irgendwie noch in Beziehung zum Volk Gottes stehen, aber im Grunde ein gottloses Leben führen. Die sind nicht anders. Aber die Botschaft ist, sie sind auch nicht anders wie das Volk Gottes selber, weil auch Juda bricht das Volk, das Gesetz Gottes. Und für wen steht Israel? Israel sind diejenigen, die eigentlich Volk Gottes sind, aber doch nicht. Die eigentlich Israel sind, Gott dienen sollten, aber sie tun es auf ihre Art und Weise. Sie bauen sich selber Tempel, haben selber Götzen. Die leben vielleicht mit dem Gemeindealltag, haben vielleicht einen guten christlichen Anstrich, aber in dem Herzen und im Wirklichen sind sie nie Gott begegnet, sind sie nie Christus begegnet, sind Gottlose. Und Maßstab für ihr christliches Leben ist ihr eigener Wille, das, was ihnen gut gefällt. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 1 und 2. Da heißt es, wir haben gesehen, alle sind gleich. Ja, alle seid nicht unterschiedlich, aber doch gibt es einen Unterschied in 3,1. Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus Ägypten herausgeführt habe. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Und jetzt die Folge, darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Deswegen, weil die so enge Beziehung zum Volk Gottes da ist, zu Gott da ist, sagt Gott, und ihr habt eine größere Last, wem viel gegeben ist, dem wird auch viel gefordert werden. Das ist das Buch Amos. Das, im Grunde ist das der Kernvers, die 2 Kernverse dass sich das Anliegen von Amos euch viel gegeben und ihr habt einen abscheulichen Gottesdienst daraus gemacht. Deswegen wird Gott euch heimsuchen. Dann kommt in Kapitel 3 die Berufung und eine Zusammenfassung vom Buch, die wollen wir überspringen. Also die Berufung von Amos meine ich. Und dann in Kapitel 4 fängt Gott an, in einer Gerichtspredigt durch das ganze Kapitel hindurch das Volk anzuklagen. Und ich glaube, es ist an diesem Punkt gut, sich zu schauen, was hebt denn er für Sünden heraus? Er hebt 2 Sünden heraus. Nicht, dass da noch andere wären, aber 2 sind markant. Und das möchte ich lesen, Kapitel 4, Vers 1. Hört dieses Wort, ihr Kühe Baschans, auf den Bergen Samarias, die die Geringen unterdrücken, die Armen schinden und zu ihren Herren sagen, bring her, damit wir trinken. Ausleger sind sich einig, Kühe Baschans meint, das sind die wohlhabenden Frauen von Israel. Jetzt müssen die Männer nicht meinen, okay, wir lehnen uns zurück. Es gibt auch andere Texte, ich nehme es bloß den, weil der hier gut in der Reihenfolge liegt. Das ist ein Thema, die immer wieder vorkommt. Wohlstand von einem Teil vom Volk auf Kosten vom anderen. Das Bild ist hier, die Frauen sagen, mein Mann, bring mir nach Hause, bring mir Wohlstand, bring mir Vergnügen, damit ich trinken kann. Und der Mann sagt, was kostet's? Dann muss ich die Menschen unterdrücken. Und sie sagt, die Frau sagt, ja, tu das, unterdrücke, lass es schinden, ist mir egal, aber ich will Genuss haben. Das sind die, die Jakobus viele, viele Jahre später anspricht und sagt, du hast Glauben, dann zeig mir deine Werke. Du sagst, da kommt ein Armer zu dir und du sagst, ja komm, ich segne dich, der Herr segne dich und komm, geh weiter. Und hast aber das Essen, das Trinken, das er bräuchte. Dann sagt Jakobus, verstehst du nicht, dass ein solcher Glaube tot ist, wenn er keine Werke hat? Und so gehören das Volk Israel, obwohl sie eigentlich Gottes Volk sein sollten, leben gottlos in Ungerechtigkeit und schinden die Feinde und haben einen toten Glauben, was Jakobus dann später sagen wird. Aber es gibt einen zweiten Punkt, den er anklagt. Machen wir noch kurz Amos. Wir haben gesagt, Amos war ein reicher Viehhirte. Amos kann nicht grundsätzlich gegen Wohlstand sein, weil er selber wohlhabend ist, oder? Sonst müsste er sich selber verurteilen. Nein, es geht darum, Wohlstand auf Kosten von anderen. Darum geht's. Weiter dann in Vers 4 wird die nächste Anklage hervorgebracht. Geht nach Bethel, eben der Ort, wo dieser Tempel stand, dieser falsche, und übt Verbrechen nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen Schlachtopfer und am dritten Tag eure Zehnten und lasst vom Gesäuerten ein Dankopfer an als Rauch aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus und lasst es hören, denn so liebt ihr es, ihr Söhne Israels, spricht der Herr, Herr. Das ist die Religiosität, die in diesem Volk herrscht, nicht in Jerusalem, wo sie opfern sollten, sondern an ihrem eigenen Ort und nicht auf die Art und Weise, die Gott vorgegeben hat, wohl in einer sehr motivierenden Art und Weise. Ja, sie bringen Opfer dar, die sind ähnlich wie das, was Gott gefohlen hat. Aber sie treffen nicht das Gebot Gottes. Ein Ausleger sagt, ihr bringt Gesäuertes auf dem Rauchopferaltar. Das hättet ihr eigentlich essen dürfen, sagt Mose. Eigentlich hättet ihr das Gesäuerte essen dürfen. Aber ihr seid so fromm, ihr sagt, wir wollen es nicht essen, wir wollen es Gott darbringen. Und überseht dabei, dass Gott gar kein Opfer haben möchte von Gesäuerten, weil nur Reines geopfert werden darf, nur Ungesäuertes. Und so der eigene Eifer, die eigene Religiosität, die eigene Hingabe geht völlig an Gott vorbei. Und er sagt hier, es ist ein Opfer, wie ihr es liebt, aber nicht wie Gott es liebt. Es ist ein falsches Opfer. Wie kann sich das auswirken? Amos geht hier immer wieder, bespricht er die gleichen Themen im Buch. Ich möchte ein Thema herausgreifen, und zwar ist dieses Opfer der Gottesdienstmusik. Warum greife ich es heraus? Weil Amos da immer wieder darauf Wert legt. Und ich glaube, es gut ist, eine gewisse biblische Ausrichtung zu haben, wie Musik nicht gelebt werden soll im Gottesdienst. Geht mal mit mir in Kapitel 5, Vers 23. Das ist ein Abschnitt, wo Gott sagt, was ist so schlimm? Ich hasse die ersten zwei Verse. Ich hasse und verwerfe deine Feste. Vers 21 war das, egal. Und jetzt in Vers 23. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spielen deiner Harfen will ich nicht hören. Wenn ich euch fragen würde, liebe Gemeinde, welches Musikinstrument fällt euch ein, wo euch die Ohren wehtun, weil es so heftig laut ist? Was fällt euch ein? Harfe? Sicher nicht, oder? Gott sagt, zu diesem, diesem Instrument, wo David spielt, damit Saul therapiert wird, damit Saul zur Ruhe kommt, dieses Instrument, sagt Gott, das ist Lärm. Und sicherlich nicht, weil es laut war, sondern warum ist es Lärm? Weil es einfach aus einem bösen Herzen herausgetan wird, weil es mit falscher Motivation getan wird. Deswegen, liebe Gemeinde, Musik, die mit falschen Herzen getan wird, ist Lärm, schrecklicher Lärm in den Ohren Gottes. Kapitel 6, Vers 5. Ein Abschnitt, wo es darum geht, dass die Reichen den Wohlstand genießen und da unter anderem sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David Musikinstrumente aus. Das ist es. Sie faseln, sie haben keinen Inhalt. Bla, 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 bla. Vielleicht würde Jesaja sagen, Zafla, Zaf, Kafla, Kaf. Genau das ist der Inhalt. Sie faseln vor sich hin und dabei sind sie aber hochmodern. Schaut mal, was da steht. Sie denken sich wie David Musikinstrumente aus. Sie sind innovativ. Heute hätten sie vielleicht eine Lichtershow, hätten die modernsten Instrumente und sind auf dem neuesten Stand und machen so die Musik. Und Gott sagt, hey, das ist inhaltslos, liebe Leute. Es ist inhaltslos, es taugt nichts. Nicht, dass neue Musikinstrumente schlecht werden. Da wird David hier erwähnt, er hat es gemacht und es war gut. Aber all das Moderne, all die Technik, die nützt nichts, wenn der Inhalt leer bleibt und die Lieder keine Aussage haben. In Kapitel 8, Vers 3, eine weitere Aussage. Da wird berichtet, wie sieht Gott den Gesang? Und es geht es hier nicht um einen Gesang in irgendeiner Dorfkirche mit ein nicht so ganz professioneller Gesang, um den geht es nicht, sondern es geht um den Gesang am Königspalast. Also das High-End an Gesang, das es damals gab, im Kapitel 8, Vers 3. Und das Geheul, und zu heulen werden die Gesänge des Palastes an jenem Tag. Gott sagt, der beste Chor, wahrscheinlich der beste Chor, den es in Israel damals gab, die beste Musik, sagt Gott, das hört sich für mich an wie ein Geheule. Es tut einfach weh in den Ohren. Ihr könnt noch so viel üben, ihr könnt noch so viel einstudieren, ihr könnt noch so gut singen. Und wenn wir als Gemeinde hier nicht mehr unsere Musikband singen lassen würden, sondern uns die Musiker von außen einkaufen, die in Stuttgart in der Oper oder wo singen, Gott würde sagen, wenn ihr Herz nicht rein vor mir ist, dann ist es ein Geheul und dann könnte Ruben da stehen und singen, das wäre besser. Und nochmal in 8, Vers 10, dann kommt den Vers, überspringen wir, da kommen wir nachher nochmal drauf. Wir sehen, das ist eine Thematik, die Amos anprangert und sagt, dieser Gottesdienst ist wertlos vor mir, unnütze. Wir gehen zurück in Kapitel 4, wo wir gewesen sind. Und Gott sagt jetzt, und ich gehe euch nach. Und ich habe euch gezüchtigt, ich habe euch geschlagen, ich habe euch Mangel an Brot gegeben unter anderem. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und dann sagt Gott, und ich gehe weiter, ich enthalte euch den Regen vor, weil ich will, dass ihr umkehrt. Und dann heißt es, und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und dann heißt es, ich werde Getreidebrand geben und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und ich werde euch plagen wie die Plagen in Ägypten und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Oder ich werde euch umkehren, noch brutaler wie Sodom und Gomorra und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Gott sagt, ich gehe mit euch einen Weg und ich züchtige euch und ich zeige euch, das ist ein falscher Weg. Und er sagt, und ihr kehrt nicht um. Ihr kehrt nicht um. Und was ist die Konsequenz daraus? In Kapitel 4, Vers 12. Darum, so werde ich dir tun, Israel. weil ich dir dies tun will, mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Das ist die Konsequenz. Ihr werdet eurem Gott begegnen. Amos hat diese Bußpredigt abgeschlossen und schließt es gleich, er fängt gleich in Kapitel 5 und 6 eine zweite Predigt an und spricht es nicht mehr, kehrt um. Ich züchtige euch, sondern jetzt spricht, da schaut man 5,1, hört dieses Wort, das ich über euch als Totenklage anhebe. Jetzt sagt Amos als Prediger und sagt, ihr seid tot. Ihr seid tot, liebes Volk, euer Gottesdienst ist tot. Eure Gerechtigkeit ist einfach tot. Und doch gibt Gott einen Aufruf an diese Toten und sagt, ich werde dich wegführen, aber ich werde ein Recht behalten. Und deswegen, schaut mal in Vers 4, weil ich ein Recht behalten werde, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt und sucht nicht Bethel, also den falschen Opferaltar, und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen. Und Bethel wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie ein Feuer wird. Und so weiter. Gott sagt, ihr Toten, sucht mich. Sucht nicht Rettung, indem dass ihr in Bethel in eurer eigenen Art und Weise Opfer bringt und versucht, dadurch gerettet zu werden, sondern sucht mich, diese Formulierung, sucht mich, ist ein Ausspruch, den Jesus Christus tut in Psalm 69. Es gibt in der griechischen Übersetzung diesen Ausspruch, sucht mich, genau zweimal in der Bibel und eben auch noch im Psalm 69. Und da wollen wir uns den Zusammenhang anschauen, weil uns da Jesus Christus selber erklärt, was bedeutet es, ihn zu suchen. Ich zeige euch ganz kurz, dass Psalm 69 von Jesus Christus redet. Und das tue ich anhand von Vers 10. Weil es zitiert wird in Johannes 2, Vers 17. Da steht, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist, was Jesus Christus tut, als er den Tempel reinigt. Ihr könnt es nachlesen, Johannes 2, Vers 17. Und ich möchte dann, also dieser Psalm beschreibt, wie er leidet, wie er von Judas verworfen wird, wie Judas einen Nachfolger bekommt, wie er vom Volk Israel verworfen wird. Und dann am Schluss in Vers 31 sagt Jesus Christus Folgendes. Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihm erhöhen im Dank. Jetzt haben wir die gute Musik, nicht wie bei Amos, jetzt haben wir die gute Musik. Vers 32. Denn es wird dem Herrn wohlgefällig sein. Nochmal, denn es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als Stier und ein Opfertier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Also Jesus sagt, mein Lob, das, was ich vollbringe, ich als Messias, das gefällt Gott besser wie das, was ihr in Jerusalem opfert. Und es gefällt Gott 100-mal besser wie das, was ihr in Bethel opfert. Und schaut mal in Vers 33, das heißt es, den Herrn zu sehen. Vers 33, die Sanftmütigen haben es gesehen und sie werden sich freuen, die ihr Gott sucht, euer Herz soll leben. Amos spricht von Toten und Jesus Christus sagt, ihr hättet euer Herz, Gott sucht, ihr werdet leben, ihr werdet leben. Und was, warum? Hier steht es, weil sie das gesehen haben, was? Weil sie das Erlösungswerk Jesu Christi gesehen haben. Dadurch werden sie belebt und dadurch kommen sie zum Glauben. Und dieser Ausdruck greift eben Amos auf und sagt zu den toten Götzendienern, sucht Gott und so werdet ihr leben. Dann geht Amos weiter in den folgenden Versen, beschreibt nochmal, das ist die aktuelle Situation, die Ungerechtigkeit, wie ihr bedrängt, wie ihr Bestechungsgeld annimmt, wie ihr Zins erhebt und so weiter. Und dann sagt er, sucht das Gute, nicht das Böse. jagt Gott nach und Gott wird euch vielleicht gnädig sein, wenn ihr Gott nachjagt. Warum ist Buße notwendig? Auch die Frage beantwortet Amos, und zwar ab Vers 17. In Kapitel 5, Vers 17 möchte ich lesen. Da steht die Brisanz. Es hat nämlich einen Grund, warum es unmöglich ist, zu überleben, wenn man Gott nicht vorher gesucht hat. Ich habe gerade in der Bibliothek, wo ich vorher was zu trinken war, sage ich vielleicht, gibt es ein Buch, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. So rum, glaube ich. Du kennst Adele? Genau. Hans-Peter Reuer. Das ist das. Du musst sterben, bevor du lebst. Das musst du dich selber aufgeben, damit du lebst, bevor du stirbst. Darum geht's. Also ab Vers 17. Und in allen Weinbergen Wehklage. Denn ich werde durch deine Mitte ziehen, spricht der Herr. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vom Löwen flieht und es begegnet ihm der Bär. Aber er kommt doch nach Haus und stützt sich an die Wand. Da beißt ihn die Schlange. So nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, ja Dunkelheit und nicht Lichtglanz ist ihm eigen. Das sagt das Wort Gottes. Warum sich zu Gott bekehren? Weil Gott kommen wird. Er wird durch eure Mitte hindurchziehen und der Tag des Herrn mit Finsternis wird kommen. Dann beschreibt Amos in den folgenden Versen, wie Gott diesen Götzendienst hasst. Und er beschreibt, wie das Volk darauf reagiert. Es ist ihnen völlig egal. Das ist dieser Abschnitt, den wir uns angeschaut haben, dass sie faseln zu neuen Liedern. Das ist dieses so, ja, so super entspannt, ist doch alles gut hier, Gott wird schon nichts tun. Falsch. Und dann beschreibt Gott, und ich werde kommen und ich werde euch alle umbringen. Und dann wird die Situation sein, wie sie in Vers 10 beschrieben wird. Vers 10. Ich lese Vers 9. Und es wird geschehen, wenn 10 Männer in einem einzigen Haus übrig bleiben, sie müssen doch sterben. Und hebt einen dann ein Verwandter und ein Bestatter auf, um die Leiche aus dem Haus hinauszuschaffen, dann sagt er zu dem, der im Inneren des Hauses ist, ist noch jemand bei dir? Und dieser sagt, niemand. Dann wird er sagen, still. Denn der Name des Herrn darf nicht erwähnt werden. Die Situation ist die, da sterben alle im Haus und sie werden rausgetragen. Und dann fragt einer, ist da noch jemand? Und der unterbricht ihn und sagt, still, komm ja nicht auf die Idee, den Namen Gottes zu nennen. Weil wenn du den Namen Gottes nennst, vielleicht hört er auf und sagt, was, hat jemand meinen Namen gesagt? Ach, schau, dieses Haus, da ist noch einer. Und dann schlägt er rein. Das ist dieses Bild, das da gezeichnet wird. Wie sie Angst, zum einen was für ein Gottesbild, aber wie sie Angst haben vor diesem Gott. Und dann hört Amos auf, dem Volk zu predigen, am Ende von Kapitel 6. Und steigt in Kapitel 7 dahin ein, zu sagen, jetzt kommt das Gericht. Ihr wolltet nicht, und jetzt kommt das Gericht. Und er beschreibt, das Gericht ist wie eine Heuschreckenplage oder ist wie eine Feuerflut, oder wie ein Senkblei, das heißt, es wird gemessen, es wird geprüft, passt du nicht. Und daraufhin wird dann Amos aus dem Volk vertrieben, das ist die Stelle, wo ich vorher schon aber zu angespielt habe. Und dann in Kapitel 8 ein weiteres Bild, wie dieses Gericht beschrieben wird. Und zwar wird es beschrieben anhand von einem Obstkorb, der viele gute, reife Früchte hat. Und so ist das Volk. Gott sagt, ihr seid reif geworden. Aber nicht reich zum Genuss, sondern ihr seid reif geworden, wie wenn der wunderbare Obstkorb in der Mitte vom Tisch steht und jeder einfach hinlangt und isst. Und ihr werdet vernichtet, ein nach dem anderen. Vielleicht heute besser zu übertragen, wenn eine Packung Gummibärchen auf dem Tisch steht und die Kinder sich draufstürzen. Das ist Israel. So sagt Gott, so sehe ich euch. Und so werdet ihr vernichtet werden. Und guck mal in Vers 3, den möchte ich lesen, weil Gott hier eine wunderbare Ironie reinbaut, wie schrecklich sein Gericht ist. Und zum Heulen werden ihre Gesänge des Palastes an jedem Tag, spricht der Herr. Leichen in Menge, überall wirft man sie hin. Still! Das kennen wir, oder? Gott afft die Menschen nach und sagt, still, ihr wisst, was es bedeutet. Und übrigens, ich habe alle gefunden. Hier steht Leichen in Menge. Gott sagt, schweigen, mich versuchen auszutricksen, irgendwo noch einen zu verbergen. Das wird nicht sein. Sondern Gott sagt, ich habe alle gefunden. Du sagst keinem. In den folgenden Versen wird dieses Gericht dann beschrieben in seiner Brutalität. Und diese Verse möchte ich lesen ab Vers 7. Genau diese Verse möchte ich lesen. Geschworen hat der Herr beim Stolz Jakob, wenn ich alle ihre Taten jemals vergessen werde, sollte darüber nicht die Erde erbeben und jeder trauern, der auf ihr wohnt, dass sie insgesamt sich erhebt wie der Strom, um aufwogt und niedersinkt wie der Strom Ägyptens. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und ich verwandle alle eure Feste in Trauer und alle eure Gesänge in Totenklage und bringe auf alle Hüften Sacktuch und auf jeden Kopf eine Glatze. Und ich mache es wie bei der Trauer um einen einzigen Sohn und das Ende davon wie einen bitteren Tag. Gott sagt, ich werde die Erde schütteln. Ihr Erbeben, das ist dieses Erdbeben, das ist das größere Erdbeben, von dem Amos spricht. Es wird Finsternis sein und ich werde niemals eine einzige Sünde vergessen. Ich werde niemals eine einzige Sünde vergessen. Und dann wird in Vers 9, in Kapitel 9 beschrieben, wie es den Menschen ist, die entfliehen. Sie meinen, sie könnten fliehen. Die einen, ja, guck, ich bin gestorben, ich bin ausgelöscht, mich gibt's nicht mehr. Sag Gott, der Tod gehört mir. Dann sagt ein anderer, guck, ich bin jetzt zum Himmel hinaufgestiegen, als ob das möglich wäre. Gott sagt, ja, das gehört mir. Dann sagt einer, ich verstecke mich auf dem obersten Gipfel. Vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass Gott die Berge einstürzen wird. Auf den Grund des Meeres ist auch kein Problem für Gott. Oder ins Exil. Ja, ich gehe doch in Gefangenschaft, Gott, dann ist mir doch abgetan. Nein, Gott sagt, auch das werde ich dich herholen. Gott wird sie alle richten und alle finden. Das ist die Botschaft von Amos, wie sie uns berichtet wird. Und tatsächlich ist Amos bis dahin eine sehr, sehr massive Gerichtsbotschaft. Es gibt ganz, ganz wenig Heil. Es wird mal zur Buße aufgerufen, aber nicht mehr. Und im Grunde kommt Amos zum Ende. Es gibt ja eine Klammer, die das Buch einklammert, die habe ich euch nicht gezeigt. Und im Grunde ist hier das Ende. Und Gott sagt, mein Schütteln hat aber einen weiteren Sinn. Guckt mal in Kapitel 9, Vers 8. Und siehe, die Augen des Herrn werden auf das sündige Königreich richten. Und ich will es von der Fläche des Erdbodens ausrotten, dass nur dass ich das Haus Jakob nicht völlig ausrotten will, spricht der Herr. Denn siehe, ich will befehlen und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie man mit einem Sieb schüttelt. Und nicht ein Steinchen fällt zur Erde. Und das, liebe Gemeinde, ist Evangelium. Wie bei einem Sieb und Gott nimmt die Erde und schüttelt sie. Und alles, was Sand ist und Dreck, fällt hindurch. Und Gott siebt aus. Und sagt, am Schluss wird nicht ein Steinchen übrig bleiben. Am Schluss wird nicht ein Steinchen übrig bleiben. Und mit diesem verheißt Gott das Wunderbare. Schaut mal ab Vers 11 bis 15. An jenem Tag, also dann, wenn ich richte, wenn Gott kommt, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf und ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf und baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. da werde ich das Geschick meines Volkes Israel, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und werde die verödeten Städte aufbauen und bewohnen die Weinberg und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen geben werde, spricht der Herr, dein Gott. Das ist die Heilsbotschaft, die Gott hier in Ausblick stellt. Und wichtig, er spricht hier nicht vom Palasch, von diesem König, muss ich nachschauen, Jerobeam. Er spricht nicht von Jerobeams Palast, sondern er spricht von Davids Hütte. Warum spricht er von Davids Hütte? Zum einen David und nicht Jerobeam. Warum? Weil das Nordreich von Gott abgefallen ist. Im Nordreich wird es nie, nie Heil geben, weil sie sich von der Davidslinie abgewendet haben, weil sie sich von Zion und vom Tempel abgewendet haben. Die Botschaft ist, in selbstgemachten Götzendienst wird es nie, nie, nie Rettung geben. Aber eben in David, in der Hütte David, im Südreich, in dem wahren Davidit. Aber warum ist von Hütte und nicht von Palast die Rede? Deswegen, weil wir am Anfang gesehen haben, auch das Volk Gottes sündigt. Auch das wahre Volk Gottes sündigt und hat deswegen Gericht verdient. Und deswegen ist auch damals über Salomo, David, Salomo und so weiter das Volk vernichtet worden und die Hütte Davids, der Palast Davids zerstört worden, sodass nur eine Hütte übrig blieb. Und deswegen heißt es hier auch in Vers 11, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf und ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer baue ich wieder auf. Das bedeutet, auch das wahre Volk Gottes kann von sich aus heraus kein Gottesdienst tun, kein Gottesdienst. Wie aber ist dann Gottesdienst möglich? Wie aber ist dann dieses Heil möglich? Und dazu möchte ich mit euch nochmal im zügigen Schreifzug durch dieses Buch gehen und manche Sachen anschauen, die wir bisher übersehen haben. Und dazu steigen wir nochmal in Kapitel 3 ein, Vers 12. Das ist ein Abschnitt, den wir vorher übersprungen haben. Das heißt, ihr habt es nicht übersehen, sondern ich habe es euch nicht gelesen. Da wird beschrieben, dass das Volk Unrecht tut und gerichtet wird. Und zwischendrin dieser eine Vers. So spricht der Herr, ebenso wie der Hirte aus dem Rachen des Löwen zwei Unterschenkel und ein Ohrzipfel rettet, so werde ich die Söhne Israels retten, die in Samaria sind, in der Ecke des Lagers sitzen, auf dem Damast des Ruhebettes. Gott sagt, ich werde einen Hirten schicken und der wird ein Recht retten. Dieser Hirte hat ungefähr 700-800 Jahre später gesagt, ich lasse 99 andere zurück und ich sorge mich, dass dieser kleine gerettet wird. Und Amos geht so viel weiter und sagt sogar, und wenn ich das Schaf nicht mehr kriege, das ist ein Bild natürlich, ich werde den Ohrzipfel werde ich retten. Ich werde den Ohrzipfel retten. Wir gehen zurück in Kapitel 9. Es kommen zwischendrin immer wieder die Passagen, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Dein Gott wird durch deine Mitte hindurchziehen. Und dann sagt das Neue Testament unter anderem in Lukas 17, dass Jesus durch die Mitte von Samaria gezogen ist, wo die Sprache aufgegriffen wird und gesagt, das ist jetzt der Fall. Das ist die Begebenheit, wo 10 Aussätzige kommen. Jesus heilt alle und einer kommt zurück und der war ein Samariter. Und Samariter sind genau die, die an der Stelle gewohnt haben, wo das Nordreich war. Genau so einer wird hier gerettet werden. Und da möchte ich mit euch in Kapitel 8 die Verse ab Vers 17 nochmal anschauen. Geschworen hat der Herr beim Stolz Jakobs. Was habe ich gesagt? Vers 17. Vers 7 meine ich. Vers 7. Geschworen hat der Herr beim Stolz Jakobs, wenn ich alle ihre Taten jemals vergessen werde, sollte ich darüber nicht die Erde erbeben lassen und jeder trauernd auf ihr wohnt, dass sie insgesamt sich erhebt wie der Strom und aufwogt und niedersinkt wie der Strom Ägyptens. An was denkt Amos hier? Denkt er nicht an den Auszug von Ägypten, an den Exodus, wo das Volk durch die ein Strom Ägyptens durch den Nil durchgezogen, der sich aufgewogt hat, das Volk durch ist, dann das zurückgeschwungen ist und damit die Feinde besiegt wurden. Ist das nicht das Bild, das hier verwendet wird? Und Gott sagt, auf diese Art und Weise werde ich richten. Jesus Christus sagt in Lukas 9, wenn die Zahl fortgeschritten ist, schlagen wir es nicht auf, Lukas 9, Vers 31, beschreibt er seinen Tod in Jerusalem, seinen Ausgang als Exodus. Willi hat das vor ein paar Wochen im Rahmen vom Römerbrief, vom Petrusbrief mal angesprochen. Er beschreibt dort seinen Auszug als Exodus. Das ist sein Tod. Genau, das ist aufgeschlagen. An der Wand können wir es sehen. Das ist der Berg der Verklärung. Und sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen über seinen Ausgang. Und dieses Wort Ausgang ist im Griechischen das Exodus. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird für den Auszug aus Ägypten. Und genau diese Sprache wird hier aufgegriffen. Und schaut mal, es gibt mehr Parallelen. Die Erde wird beben. Was passiert, als Jesus stirbt? Da heißt es dann in Matthäus 27, Vers 51, und die Erde erbebte. Was steht hier weiter in Vers 9? Und es geschah an jenem Tag, spricht der Herr, Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Das brauche ich euch nicht zu erklären, oder? Das ist Golgatha. Das ist Golgatha, was hier beschrieben wird. Das haben die Kirchenväter schon seit der ersten Generation haben das gesagt. Das ist die Kreuzigung Jesu Christi, was hier verheißen wird. Und dann wird weiter beschrieben, Vers 10, dass die Feste zur Trauer werden. Welches Fest war während der Kreuzigung von Jesus? Das Passafest, oder? Sie halten genau zu dieser Zeit die Lämmer geopfert, das hatten wir in den Predigten. Und sie werden zur Trauer. Warum? Weil der Vorhang zerreißt, oder? Muss das ein Trauermoment gewesen sein? Und ab diesem Moment und dann noch ein paar Jahre hin und dann wurde der Tempel zerstört. Seitdem gibt's keine Feste mehr. Seit 70 nach Christus haben die Juden nie mehr an Passa in Jerusalem auf dem Tempelberg ein Lamm geschlachtet. Die Feste werden zu Trauer. Und dann am Ende von Vers 10 heißt's, und ich mache es wie ein Trauer, wie bei der Trauer, um den einzigen Sohn. Die griechische Übersetzung übersetzt nicht einzigen, sondern den geliebten Sohn. Packen wir beides zusammen. Wer ist der einzig geliebte Sohn? Das ist Jesus Christus, oder? Das ist Jesus Christus. Und wir sehen, was ist das Kommen, das angekündigt wird? Was ist dieses Kommen? Das Kommen, das angekündigt wird, ist das Auftreten des Herrn Jesus Christus auf dieser Erde. Und er kommt zum Gericht, richtig. Aber er kommt, um das Gericht selber zu tragen und sich selber ins Gericht zu geben. Und er wird nochmal kommen. Und dann Haggai 2,8 und Hebräer erklären uns, er wird die Erde nochmal schütteln. Das ist die Wiederkunft. Und da würden sich diese Verse über all die erfüllen, die ihn nicht angenommen haben. Und dann würde die Erde nochmal schütteln. Es wird nochmal finster werden. Es wird wirkliche Trauer geben. Und so weiter. Das Kommen, das in Amos angekündigt wird, ist das Kommen des Herrn Jesus Christus. Der kommt, um sein Leben zu geben für geheuchelte Gerechtigkeit, ungerechte Gerechtigkeit, ein sündvolles Leben. Der kommt, um für den Götzendienst, den falschen Gottesdienst zu sterben, um das Heil anzubieten, um die Hütte Davids aufzurichten und so das Heil an alle anzubieten. Hier heißt es in Kapitel 9, in diesem Abschnitt mit der Hütte Davids, dass auch der Rest Edoms und die Nationen in Besitz genommen werden. Das heißt, all die, die wir am Anfang angeschaut haben, Damaskus, Tyros, Edom, Moab und so weiter, all diese dürfen auf einmal kommen und dürfen zu der Hütte Davids dazugehören und dürfen so Anteil an Jesus Christus haben. All die, die sich einladen lassen und dürfen so erlöst werden von ihrem Götzendienst, wie es im Buch Amos beschrieben wird, dürfen so erlöst werden von dieser Ungerechtigkeit, weil sie andere unterdrücken, um selber reich zu werden. Diese Verse, Kapitel 9, 11 bis 12, zitiert übrigens Jakobus in Apostelgeschichte 15, könnt ihr dort nachlesen, Verse 16 und 17, um zu zeigen, dass die Nationen Anteil am Volk Gottes haben. Also die Auslegung kommt nicht von mir, sondern sie kommt von Jakobus. Das ist das Buch Amos im Überblick. Das ist das Buch Amos im großen und schnellen Überblick. Und lass es uns nochmal zusammenfassen. Was ist das Buch Amos für eins? Gott setzt diesen Propheten, diesen Laien, und schickt ihn an einen Ort des Götzendienstes. Und er soll dort die Hand in die Wunde legen und predigen und sagen, liebe Leute, ihr seid abgefallen und seid nur noch ein religiöser Sauhaufen, aber mit echtem Gottesdienst und Beziehung zu Jesus hat es ja nichts mehr zu tun. Euer Leben ist eine völlige Unterdrückung von anderen und euer Gottesdienst ist nur noch so, wie es euch gefällt. Wir haben es am Beispiel der Musik gesehen. Und Amos lädt gleichzeitig an und sagt, sucht Gott und schaut auf das, was Jesus Christus getan hat. Das ist wahrer Gottesdienst. Jesus Christus ist wahrer Gottesdienst, er allein. Und er sagt weiter, dass er kommen wird, einmal, um für den ungerechten Gottesdienst zu bezahlen und ein zweites Mal, um alle anderen zu richten, die es nicht annehmen wollen. Und Amos erklärt eben auch und sagt, ihr seid alle eingeladen. Alle sind eingeladen und dürfen Anteil haben am wahren Gottesdienst. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist derjenige, der kommen soll, der im Buch Amos angekündigt ist. Und du gibst dir 8,5 Kapitel Zeit, zu zeigen, warum es nötig ist, dass du kommst. Jesus, weil auch wenn wir zu deinem wahren Volk gehören und wenn wir von dir erlöst sind und wenn wir ein Herz haben, so sind wir doch immer wieder auch rückfällig und fallen in den falschen Gottesdienst hinein. So dürfen wir immer wieder auf dich hoffen und wissen, du hast wahren Gottesdienst gelebt, Herr Jesus. Und in dir ist Heil und in dir ist Vergebung, weil du der bist, der gekommen ist. Danke, dass dieses Heil auch den Heiden gilt, dass auch wir hier im Bettringen Anteil daran haben dürfen. Und gleichzeitig wollen wir dich bitten, dass diese Botschaft auch die erreicht, die außerhalb vom Volk Gottes sind, vielleicht weit, weit entfernt, vielleicht irgendwie über drei Ecken noch in Beziehung oder vielleicht sogar hier vor Ort. Aber kein Gottesdienst gelebt bisher. Jesus, bitte erbarme dich. Ich danke dir für dieses Buch, Amos. Amen.